Hallo, ich bin die Simone.
Und ich bin die Katrin.
Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der VÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, das natürlich auch momentan wirklich aktuell ist. Und zwar sind das Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns.
Ja, wir begrüßen heute Primaria Doktorin Adelheid Kastner anlässlich unserer VÖP- und VÖP-Akademie-Tagung im Herbst letzten Jahres in Linz zum Thema Hass, Radikalisierung und Verschwörungsmythen. Durften wir eben Frau Primaria Kastner auch zum Vortrag bei uns haben. Und heute dürfen wir nochmal ganz speziell im Podcast mit ihr darüber sprechen.
Genau, schön, dass Sie heute da sind. Hallo.
Hallo.
Genau, es geht heute eben um Verschwörungsmythen, deren Ursachen und Dynamiken. Und noch zur Vorstellung von Frau Kastner, sie ist Psychiaterin, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Primärärztin der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler-Universitätsklinikum in Linz. Und als anerkannte Expertin im Bereich der forensischen Psychiatrie war sie unter anderem als Gerichtsgutachterin im Fall Fritzl und auch der Causa Krems Münster tätig. Ja, und Frau Kastner, wenn ich gleich das Wort an Sie richten darf, können Sie uns zu Beginn einmal den Unterschied zwischen Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien erläutern?
Verschwörungstheorien haben in der Regel irgendeine reale Anknüpfungstatsache, an der man dann diese Theorie, wie sie schon heißt, Theorie aufhängt. Verschwörungsmythen sind eher frei flottierend, da kümmert man sich nicht so sehr um irgendwelche Fakten oder Anknüpfungstatsachen, sondern webt so ein Gespinst aus Annahmen. Und dieses Gespinst aus Annahmen kann unterschiedlich groß werden, es wird halt oft sehr groß, dann ist es so eine Art Welterklärungsmythos, wo dann eh alles hineingepackt wird und eigentlich alles, was man so in der Welt für unpassend oder schieflaufend erachtet, damit erklärt wird. Wobei das natürlich mit zunehmender Ausuferung immer abgehobener und immer skurriler wird. Verschwörungstheorien sind jetzt nicht prinzipiell skurril. Bekannterweise hat es Verschwörungen immer gegeben. Es sind auch immer wieder Verschwörungen aufgedeckt worden. Es ist ja wahrscheinlich eine Tatsache, dass Menschen, wenn sie zusammen sind und irgendwas planen, was man nicht im Licht des Tages planen kann, sich dann auch verschwören können. Jeder Umsturz ist wahrscheinlich mit einer Verschwörung begonnen. Jede verbotene politische Bewegung ist aus Sicht der Machthaber natürlich eine Verschwörung, die dem Umsturz dient. Es gibt aber ganz private Verschwörungen, um irgendjemandem zu schaden. Es gibt auch Verschwörungen, um irgendwas Gutes zu bewirken. Also die sind ja prinzipiell negativ, aber sie existieren. Nur wenn das fernab von jeder Realität beginnt und sich dann so exponentiell ausweitet und immer abstruser wird, dann kann man nur mehr von Verschwörungsmythen sprechen. Und Verschwörungstheorien sind an sich wie jede Theorie falsifizierbar oder verifizierbar, wenn man Untersuchungen startet. Also wenn man dann in die Materie eindringt und da, was auch die Staatsanwaltschaften hierzulande immer wieder machen, dass sie halt dann Fakten sammeln und dann schauen, was ist da dahinter, wo ist die Realität und wie weit stimmt es mit der Realität überein, was da herumgeistert, dann kann man diese Theorien eben verifizieren oder falsifizieren. Bei Verschwörungsmythen ist das nicht mehr der Fall. Da entziehen sich praktisch alle Komponenten der Überprüfung und damit auch der Verifizierung.
Ich denke mal, gerade bei diesen Mythen stelle ich mir vor, dass es da besonders schwer ist, irgendwie gegenzusteuern. Oder gibt es da trotzdem irgendwie Möglichkeiten, dass die Leute, die diesen Verschwörungsmythen glauben, dass man die doch noch irgendwie von der Wahrheit überzeugen kann?
Ich glaube, dass das mit dem Überzeugen, dass was nicht der Wahrheit entspricht, sowieso nicht funktioniert bei Menschen, die sich um die Wahrheit generell nicht scheren. Also wenn die Wahrheit kein Kriterium ist, nachdem ich mich ausrichte oder nachdem ich meine Überzeugungen bilde, dann hat es natürlich auch keinen Sinn, mit den Fakten zu kommen. es ist ja nicht so, dass diejenigen, die mit Vehemenz irgendwelchen Verschwörungsmythen anhängen, sich prinzipiell sehr viel um die faktische Grundlage ihrer Annahmen kümmern. Die sagen dann einfach, es ist so, weil ich es fühle. Und Gefühl ist halt nicht zwingende Wahrheit. Und ich frage mich, was man mit jemandem diskutieren soll, der sich hinstellt und sagt, die Erde ist eine Scheibe, weil ich fühle das. Dann können sie Fakten präsentieren, so viel es wollen, der wird halt weiterhin fühlen, dass die Erde eine Scheibe ist und seine Überprüfung ist, wenn er am flachen Land geradeaus geht, dann geht er ja geradeaus und nicht um die Kurven. Nicht? Also dann ist Schluss mit Fakten. Und wenn jemand schon prinzipiell zu seinen Positionen gelangt unter Ignoranz der Fakten und dann meint, das ist jetzt das ist ein gutes Recht und das ist sein Recht auf eine eigene Meinung, dann muss man halt dem entgegenhalten, dass zwar wirklich jeder Recht auf eine eigene Meinung hat, aber es hat nicht jeder Recht auf eigene Fakten. Und manche verkennen halt diese beiden Begrifflichkeiten und meinen, sie können sich ihre Fakten zurechtschnitzen, wie sie wollen, wobei so abstruse Begriffe wie alternative Wahrheiten dem natürlich auch Vorschub leisten. Aber sich um die faktische Grundlage nicht zu scheren, mit so jemandem können sie diskutieren. Eine Diskussion beruht immer darauf, dass man eine gemeinsame Faktengrundlage hat und über die Interpretation dieser Fakten diskutiert. Das heißt, es muss eine gemeinsame Ebene vorhanden sein, von der ausgehend man dann diskutieren kann. Wenn jetzt jemand auch diese gemeinsame faktische Ebene verweigert, dann erübrigt sich jede Diskussion und dann hat es ja keinen Sinn, irgendeinen Dialog offen zu halten, den der andere nur dazu nutzt, um ihnen zu erklären, dass er das einfach glaubt, weil er es spürt. Und sie sind halt ein Schlafschaf, weil sie das nicht auch glauben, weil sie nicht erkennen, was da alles im Geheimen herumgeistert und wie die Welt denn so funktioniert, weil er hat es durchblickt. Dazu muss man ja sagen, dass diese ganzen Verschwörungsmythen wesentlich darauf beruhen, dass da geheime Machenschaften im Gange sind. Und geheime Machenschaften, über die tausende Menschen sprechen, sind nicht geheim. Also wenn da irgendwas dran wäre, dann wäre es bei dieser Masse an vermeintlich Informierten schon lang faktisch. Aber ein Geheimnis, über das Hunderttausende Bescheid wissen, das kann man wohl nicht mehr als Geheimnis bezeichnen. Und Verschwörungen funktionieren ja auch nur so lange, und bei den Verschwörungstheorien bleiben, die funktionieren ja nur so lange, solange der Kreis der Informierten ein begrenzter ist. Wenn das dann eine große, fast weltweite Kampagne ist, dann ist Schluss mit Verschwörung, weil dann ist es ja kein Geheimnis mehr und das ist halt ein integraler Bestandteil einer Verschwörung, dass da nicht jeder darüber informiert ist. Also faktisch wäre das von vornherein ad acta zu legen, weil Hunderttausende wissen von einer geheimen Verschwörung ist ja ein Widerspruch in sich. Das ist ein Kontradiktion adjekt und das kann schon mal nicht funktionieren. Aber eben eine Diskussion mit jemandem, der sich eher auf Gefühltes, also Faktisches beruft, die ist obsolet. Das ist eine wirkliche Verschwendung von Zeit und Energie und Nerven. Ne? Und führt in der Regel nur zu einer symmetrischen Eskalation. Ne? Irgendwann verzweifelt der Faktische, weil er einfach das nicht fassen kann, dass da jemand so völlig vorbei an allen Realitäten herumargumentiert. Und der andere will halt seine Position unbedingt durchbringen, weil er weiß, ob er recht hat, warum auch immer, er spürt. Und da kommt man auf keinen grünen Zweig.
Ich denke, gerade im Gespräch ist es ja auch oft gar nicht möglich, so auf alle Argumente, die diese Theorien stützen, sage ich mal, dass man da wirklich mit Fakten reagiert, weil dass man sehr oft plötzlich mit Aussagen konfrontiert, auf die man selbst einfach nie kommen wird.
Das stimmt natürlich auch. Ja, das stimmt natürlich auch, aber es kommen halt auch oft so pauschale Behauptungen wie, das ist wissenschaftlich erwiesen, ne? Dass alle Menschen durch die Corona-Impfung gestorben sind beispielsweise, wurde vor kurzem mir wieder mal mitgeteilt, wo man dann halt schon fragen kann, wo, von wem, in welchem Journal publiziert, peer-reviewed, wer hat, nicht? Und dann stehen die in der Regel relativ rasch an. Nicht? Dann kommt ja, das weiß man ja doch nicht. Und da gibt es ja wissenschaftliche Belege. Aber wenn ich mich auf irgendwas beruft, dann müsste ich das halt schon mal zitieren können. Und selbst wenn Menschen dann mit irgendwelchen Pseudo-Papers daherkommen, dann müsste man eigentlich sich zumindest einmal die Mühe machen, diese Paper sich genauer anzuschauen, ob die überhaupt sauber geschrieben sind, ob das überhaupt eine statistisch valide Methodik ist, die da angewandt wurde und von wem sie publiziert wurden und wo sie publiziert wurden. Also weil nur weil irgendwo was geschrieben steht, heißt das noch lange nicht, dass das wahr ist. Und ich habe mir da wirklich einmal diese Mühe gemacht, da eine ganze Latte von vermeintlichen wissenschaftlichen Artikeln oder Links zu wissenschaftlichen Artikeln zu überprüfen. Und das war dann schon ein Eye-Opener, nicht? Weil da waren, ich weiß nicht, 10, 12 Artikel drin, immer vom selben. Und wenn man dann diese Person sich näher angeschaut hat, dann wurde der schon vor längerer Zeit aus der wissenschaftlichen Community ausgeschlossen, weil er eben unwissenschaftlich arbeitet, womit dann eigentlich auch das, was er publiziert, nicht, oder was er noch jetzt da verschriftlicht, nicht wirklich als Basis für irgendwas herzunehmen ist. Und ein Teil dieser Links, das waren relativ, also formal relativ gut gemachte Pseudo-Arbeiten, wo man dann zum Impressum runterscrollen hat können und dann war das irgendein Verein. Und wenn man den Verein dann weiterverfolgt hat, dann waren es gar nicht so selten Vereine, die schon mal, oder Menschen, die diese Vereine gegründet haben, die schon einmal wegen Betrugs verurteilt wurden. Und dann stand ja unten, dass man die ach so wichtige Arbeit dieses Vereins mit Spenden unterstützen kann. Das war ja eine weitere Form der Bauernfängerei, wie man halt für eine Position, von der man angenommen hat, dass sie ganz gut ankommt, geworben hat und damit versucht hat, irgendwelche Gelder zu lukrieren. Also diese Pauschalgeschichte, das ist wissenschaftlich bewiesen, die funktionieren so generell nicht. Mhm.
Gerade für Menschen ohne wissenschaftlichen Hintergrund ist es ja aber kaum möglich, irgendwie zu prüfen, ob diese Studie oder dieses Paper jetzt wirklich valide ist und ob das nach den wissenschaftlichen Grundsätzen gearbeitet wurde. Zumal diese Leute gar nicht wissen, was so die Grundsätze sind. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man das vielleicht extern prüfen lässt?
Ich denke, man kann, es gibt, das Ganze kommt, konzentriert sich im Wesentlichen auf die Frage des Vertrauens. Weil keiner von uns, egal ob es einen wissenschaftlichen Background hat oder nicht, kann diese Studien wirklich machen. Das heißt, die Datenerhebung und die Datenauswertung ist für jeden, der jetzt nicht wirklich in dem spezifischen Bereich arbeitet, ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und an 100.000 Menschen irgendwelche Untersuchungen durchführen. Ich muss mich irgendwann einmal dazu durchringen, irgendjemandem zu vertrauen. Vertrauen ist natürlich generell etwas, was sehr hilfreich ist im Leben, weil es Komplexität reduziert und weil es ein besseres Grundgefühl schafft und weil es einem aus dieser pausenlosen Habt-Acht Stellung, die ja sehr viel Angespanntheit begründet, herausnimmt. Und wir vertrauen ja alle immer. Ne? Wir vertrauen im Vertrauensgrundsatz im Straßenverkehr, dass nicht jeder wird geworden bei Rot über die Kreuzung fährt. Wir müssen ja laufend vertrauen. Ohne dem funktioniert ein Zusammenleben nicht. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass man vertrauen muss, weil sonst muss man ja alles wirklich in Frage stellen. Wenn man einen Kugelschreiber verkauft, ist das überhaupt der Kugelschreiber. Nicht? Also da wird es dann wirklich abstrus, wenn man das durchdenkt. Dann muss ich mal überlegen, wem ich vertraue. Und da hielte ich es halt für eine bessere Entscheidung, renommierten Institutionen zu vertrauen, die halt auch überprüft werden. Also zum Beispiel der WHO zu vertrauen, ist jetzt wahrscheinlich kein Fehler. Da sind sehr viele Leute beteiligt, die haben alle was zu verlieren, die haben alle einen wissenschaftlichen Background, die sind aus disparaten Bereichen, die sind weltweit verstreut, die gemeinsamen pekuniären Interessen der WHO wären mir jetzt nicht so offensichtlich und da wird man sich wahrscheinlich ein bisschen schwer tun, welche zu finden. Oder Menschen, die halt ihr gesamtes Berufsleben in einer Sparte der Wissenschaft verbracht haben. Denen vertraue ich wesentlich leichter, dass sie wissen, wovon sie reden, als jemanden, der bisher ja über Globesen geforscht hat und jetzt weiß er auf einmal alles über die Covid-Impfung. Also man muss sich dann schon fragen, wo kommt der her? Kann der überhaupt sich auskennen in dem Bereich? Und wenn ich jetzt Zweifel habe, dass ein Mensch aus einem anderen Wissenschaftsgebiet, ja, irgendein Biologe, der halt bisher Pflanzen beforscht hat, jetzt da der große Experte in der Pulmonologie geworden ist mit Beginn der Pandemie, beispielsweise, dann habe ich die wahrscheinlich zu Recht. Aber wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, die sich in ihrem Fachgebiet doch zu was gebracht haben, dort auch schon sehr lange tätig sind und wissen, wovon sie reden, dann ist das Vertrauen wohl angebrachter. Also diese Wahl muss man immer treffen. Es ist ja so, dass wir in unserem Alltag immer Vertrauensentscheidungen treffen müssen.
Genau, also wenn wir da jetzt ein bisschen reinschauen, ein bisschen genauer in die Tiefe, was würden Sie sagen, was sind die Ursachen Ihrer Erfahrung nach, warum neigen denn manche Menschen zu solchen Theorien und legen sich da etwas zurecht?
Es gibt einmal eine relativ stabile Gruppe, da geht man davon aus, dass das ungefähr 8% der Bevölkerung sind, die für solche Mythen sehr anfällig sind. Die sind zu einem Gutteil prinzipiell misstrauisch. Es gibt ja Persönlichkeitsstrukturen, die prinzipiell zu Misstrauen neigen. Es gibt ja Menschen, die gar nichts glauben, nicht? Und immer sagen, na, das, wer weiß, ob das stimmt und wer weiß, wer da schon wieder lügt. Nicht? Es gibt Menschen, die im Bereich Vertrauen ein Grundproblem besitzen. Die neigen prinzipiell zu Verschwörungsmythen, weil sie sowieso der Meinung sind, dass sie immer nur angelogen werden, dass man ihnen nie die Wahrheit erzählt, dass alle Botschaften, die man erhält, doppelbödig sind und dass man da immer auf der Hut sein muss, weil wenn man das nicht ist, dann wird man ja dauernd nur belogen und betrogen. Also das ist eine Grundstruktur, die sich auch in allen anderen Lebensbereichen manifestiert. Das sind Menschen, die genauso an der Treue ihres Partners zweifeln oder daran, dass die Kassierin ihnen korrekt herausgibt oder daran, dass die Bank die Überweisung korrekt tätigt. Also das ist ein Grundvertrauensproblem. Und da gibt es halt eine Gruppe von Persönlichkeitsakzentuierten oder Persönlichkeitsgestörten, bei denen genau dieses Vertrauen eben defizitär ist. Das sind die paranoiden Persönlichkeitsstörungen. Die neigen natürlich dann auch dazu, irgendwelchen Verschwörungsmythen zu glauben, weil das ja ihre Grundhaltung bestätigt. Und dann gibt es noch eine aber nicht so kleine Gruppe, denen es vor allem ein Bedürfnis ist, was Besonderes zu sein. Und das ist natürlich dann schon was Besonderes, wenn ich mich hinstellen kann und sage, ich durchblicke alles, ich kenne mich aus, ich habe es erkannt. Und ihr lasst euch ja weiter an der Nase herumführen, aber ich weiß alles. Ne? Und ich habe die, ja, aus dem Gral der Erkenntnis getrunken und mir hat sich alles offenbart und ich weiß alles und daher bin ich was Besseres als ihr, weil ihr seid ja immer nur blinde Schafe. Also ich glaube, dass sie diese beiden Komponenten auch vermischen können, ne? Das Bedürfnis, was Besonderes zu sein, besondere Erkenntnisse erlangt zu haben, alles besser zu wissen, und dieses Gefühl, dass man prinzipiell immer und überall nur angelogen wird oder betrogen wird, das kann auch kombiniert vorkommen. Aber es gibt auch Menschen, die halt in der einen Richtung sehr deutlich ausgeformt sind und Menschen, die halt auch sehr ausgeprägtes Bedürfnis haben, sich durch irgendwelche Besonderheiten hervorzutun und das ohne eigene Anstrengung. Mhm. Weil es ist eine andere Anstrengung dabei. Nicht einmal irgendwas, was da wer postet, dann nachplappert. Das ist besonders schwierig.
Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, unter denen solche Falschnachrichten und Verschwörungstheorien besonders schnell und weit verbreitet werden?
Prinzipiell würde ich sagen, Unzufriedenheit und Unreflektiertheit. Also Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, wo man halt nicht akzeptieren mag, dass nicht alles immer so läuft, wie man es gern hätte oder für ideal erachtet. Das kann jetzt eine generelle Unzufriedenheit sein mit der Politik, mit der Gesellschaftsform, mit den Verhältnissen, mit den Lebensverhältnissen, mit der Preissteigerung, was immer. Ja. Aber eine Unzufriedenheit und die Verweigerung der Erkenntnis, dass halt im Leben nicht immer alles ideal läuft. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die jeder reifere Mensch irgendwann einmal erlangt, dass er merkt, ja, man kann nicht alles immer ideal gestalten. Es kommt auch vor, dass Dinge sich erst nach einiger Zeit als suboptimal herausstellen, dann kann man es halt erst ändern. Und manchmal gibt es halt, muss man halt auch Kompromisse zum Beispiel eingehen. Und Kompromisse setzen ja immer voraus, dass man Dinge wertet. Ne? Dass man sagt, das ist jetzt wichtiger und das ist jetzt weniger wichtig, wie man es in der Pandemie bleiben auch getan hat. Da hat man gesagt, das Recht auf Leben ist das höchste Gut. Das heißt, das Leben zu schützen ist wichtiger als die Freiheit im Umgang mit anderen. Das ist immer Wertung. Und man kann natürlich mit dieser Wertung jetzt unzufrieden sein. Das ist schon möglich. Und diese Unzufriedenheit, wenn man sich die nicht reflektiert und sich nicht denkt, ja, okay, bin heute erst einmal unzufrieden, weil ich vielleicht eine andere Wertung getroffen hätte. Mir wäre halt meine Bewegungsfreiheit und meine Kommunikations- und Kontaktfreiheit wichtiger, als dass ein paar Leute sterben oder nicht. Was ja in dem Fall eine eher egoistische Sicht der Dinge ist. Aber wenn man diese Unzufriedenheit dann nicht einfach stehen lassen kann und sagen kann, gut, das passt mir halt nicht, nicht. Aber nachdem wir in einer demokratischen Staatsform leben und die Mehrheitsmeinung oder die Meinung, die halt die Regierung, die von einer Mehrheit gewählt wurde, so gießt man ja dann auch oft, nicht? Die Regierung repräsentiert ja die Mehrheit, sonst war es ja nicht die Regierung in einer Demokratie. Wenn halt die Mehrheit eine andere Entscheidung trifft und eine andere Vorgehensweise wählt, dann muss ich mich in dem Gefüge halt auch dem fügen. Es wird mir halt immer nicht immer alles passen, das ist halt einmal so. Aber diese Erkenntnis, dass man ja in einer demokratischen Staatsform halt dann auch einmal seine eigenen Prioritäten hintanstellen muss, weil die Entscheidung anders ausgefallen ist, diese Erkenntnis sollte man irgendwann einmal verinnerlichen. Aber wenn man sich dem verweigert und sagt, das interessiert mich nicht, ne, weil ich will was anderes und weil ich das will, muss es anders sein, dann ist man sicher anfällig für irgendwelche Verschwörungsmythen.
Für mich stellt sich da die Frage, welche Rolle spielen denn da die sozialen Medien? Also ich nehme mal an, gerade mit dieser Unzufriedenheit findet man über die sozialen Netzwerke schon sehr leicht Anklang und Bestätigung und ist so in seiner eigenen Bubble, der Filterblase, die wir kennen, die ja gegeben ist in solchen sozialen Netzwerken. Also ich schätze mal, das fördert auch die Verbreitung von so Verschwörungstheorien.
Von Verschwörungsmythen vor allem, ja. Also das spielt sicher eine fatale Rolle, weil es ja heutzutage nicht schwierig ist, für jede noch so abstruse Idee irgendwelche Mitstreiter zu finden. Ich brauche mir mit dieser Idee nur in dieses weltweite Netz stellen und irgendein anderer Wahnsinniger wird sie schon finden, der das dann auch mitträgt, wenn sie ihn aus welchen Gründen auch immer anspricht, weil es seinen Basic Beliefs eher näher kommt oder weil er halt auch unzufrieden ist und sie denkt, da muss ja wer schuld sein daran, dass das so schief rennt. Und die Suche nach Schuldigen ist ja ein sehr beliebter Volkssport. Ne? Das macht man ja ganz gern, dass man dann immer, wenn was nicht optimal läuft, dann Schuldigen finden muss. Und wenn ich mich dann in dieses Netz stelle und wenn ich dann Menschen finde, die mit mir konform gehen, dann ist das ja eine laufende, massive Bestätigung meiner Position.
Und mit dieser Bestätigung glaubt man dann ja auch gleich noch weniger, dass man sich vielleicht doch irren könnte.
Und das führt dann dazu, dass man kritischere Stimmen oder kritischere Positionen immer mehr vernachlässigt, über die er gar nicht mehr nachdenkt. Also sich gar nicht mehr selbst in Frage stellt. Das ist prinzipiell auch was sehr Dummes. Man müsste eigentlich als erwachsener Mensch in der Lage zu sein, zu sagen, ich habe bisher immer geglaubt, dass das so ist, aber angesichts der Evidenz muss ich jetzt meine Meinung revidieren. Oder offenbar habe ich mich da verrannt. Wenn ich mir das jetzt genauer anschaue, war ich voreilig in meinen Schlussfolgerungen, in meinen Überzeugungen und eigentlich müsste ich jetzt da meine Meinung zurücknehmen oder meine Meinung ändern. Wenn ich jetzt in so einer Bubble drin bin, dann ist die Notwendigkeit nicht mehr gegeben, weil man ja gar niemand mehr andere Positionen, andere Sichtweisen, andere Perspektiven und Facetten vorhält. Das wird ja dann so ein monolithisches Konstrukt, an dem alle mit Macht festhalten und sich dauernd gegenseitig bestätigen, dass sie recht haben. Und da bricht man halt dann auch den Kontakt ab zu anderen, die dann nicht in demselben Fahrwasser daherschwimmen. Und damit ja, ist ja jeder Zugang zu einer Neubewertung im Wesentlichen verbaut.
Tja, welche Gegebenheiten dieser Selbstreflexion behindern können, welche Rollen das Bildungssystem, die Erziehung und auch die Psychotherapie dabei spielen, das erfahrt ihr im zweiten Teil dieses Gesprächs. Also, bis dann!